Als die übrigen 10 Jünger das hörten, wurden sie über die beiden Brüder unwillig. Die hatten gesagt, wir wollen die Größten sein und zu Rechten und Linken sitzen. Jesus aber rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die weltlichen Herrscher sich als Herren gegen ihre Völker benehmen und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Bei euch darf es nicht so sein. Wer unter euch als Großer dastehen möchte, der muss euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein möchte, der muss euer Knecht sein. Wie auch der Menschensohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Das Thema ist möglicherweise eine Leitungsdiskussion oder eine Diskussion für Menschen, die Verantwortung annehmen. Kann man so drauf beziehen, dass es halt sagt, naja, es gibt Herrscher und es gibt Leiter, weil sie sagen, sie wollten ja rechts und links neben Jesus wohnen und das ist oder sitzen. Und das heißt, sie haben Verantwortung und Autorität. Aber ich denke, diese Aussage können wir auch für jeden von uns selbst nutzen. Das erlaubt, das auch so zu übertragen. Die Herrscher der Welt sind selbstsüchtig. Sie sagen, ich bin König und bitte leb auch so. Mir gegenüber. Es ist manchmal eine Gewaltherrschaft, manchmal demokratisch, aber dennoch, der Herrscher bleibt an der Macht und will Macht und nutzt diese Macht auch gerne aus. Ich glaube, auch unsere Regierung mag da Elemente von haben. Er sagt aber, guckt nicht da drauf, sondern guckt am Himmelreich. Wie soll es sein? Und da geht es um Diener. Ein alter Begriff, wir kennen es kaum noch. Wer hat denn noch einen Diener? Diene ich in meiner Arbeit? Das ist auch eine Frage. Also, der Diener. Wer groß ist, ist ein Diener. Wer einen besonderen Ruhm im Himmelreich haben will, der dient. Aber er sagt ja, das ist ja nur ein Großer. Wer der Erste sein möchte, soll ein Knecht sein. Also noch mehr dienen, als ob man sich verkauft hat zu jemandem oder zu dem anderen. Und Jesus Christus hat gesagt, noch weiter zu gehen. Ich diene, obwohl ich das Recht hätte, bedient zu werden. Und ich lasse sogar mein Leben. Also es gibt so eine Stufe, eine Eskalation, je nachdem, was man machen will und tun will. Und wir haben am Ende keine Ausrede. Jesus ist unser Vorbild, ist unser Bruder, großer Bruder. Und wir wollen alle so werden wie er. Das heißt am Ende, diene ich so, dass ich mein Leben lasse. Das heißt nicht, dass ich mich umbringen muss durch dieses Dienen, aber es heißt in dem Moment, es geht nicht um mich und meine Wünsche, sondern ich diene dem anderen, was ich tun kann. Und es gibt da auch schlechtes Dienen, was einen schädigt, aber das Dienen von Gott und richtig getan ist ein gutes Dienen, ein hilfreiches, heilendes Dienen. Und am Ende könnten wir das Argument diskutieren, Gott hat uns doch so geschaffen. Gott hat doch einen Plan geschaffen, er hat uns gesagt, ich bin Gott. Ich schaffe euch die Erde. Vertraut mir und glaubt mir. Er hat uns doch nicht zum Herrscher gemacht, sondern er hat uns immer in dieser Beziehung gesetzt, Mensch, Gott. Es geht immer darum, in dieser Beziehung zu leben, ob wir das wollen oder nicht. Anders gesprochen, Christen sind dienende Menschen. Sie gehen aus einer Haltung heraus zueinander, weil sie selbst bedient werden von Jesus oder Jesus uns die Füße gewaschen hat und wir die Rettung erhalten haben, dankbar dem anderen zu dienen. Und das ist eine Überzeugung, dieses Dienen zu tun. Es braucht Weisheit und Gottes Liebe und vor allem dann, wenn man sagt, ich habe doch schon genug gedient oder ich kann nicht weiter dienen, zu sagen, Gott, ich bitte dich um mehr Liebe für den anderen, um weiter zu dienen. Ich brauche mehr Liebe, weil mein Gefäß ist tönernd. Ich klinge nicht mal richtig, weil ich das aus meiner Kraft tue. Es tut mir selbst weh. Ich brauche deine Liebe, Gott, und gib mir die Fähigkeit, weiter zu lieben. Und jetzt kann man sich natürlich gut fühlen und sagen, ach, ich habe so viel gedient. Ich habe so viel in der Familiengruppe gedient. Ich habe so viel in der Leitung gedient. Ich habe so viel in der Familie, in den Kinderklassen gedient. Ich brauche doch meinen Lohn. Und dazu sagt Jesus auch etwas. In Johannes Kapitel 17, Vers 7 bis 10. Und auch da möchte ich persönlich werden, weil die Stelle hat mir sehr geholfen. Johannes, Kapitel 17, Vers 7 und bis 10. Weil ja, man tut so viel. Man hat sowas getan. Wer von euch aber, der einen Knecht beim Pflügen oder beim Viehhüten hat, wird zu ihm bei seiner Heimkehr vom Felde sagen, komm sogleich her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht nimmermehr zu ihm sagen, vielmehr sagen, bereite mir mein Abendessen, schürze dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Nachher. Also scrollt mal runter von 15 bis 17, da gibt es, ich weiß es nicht, ich dachte, es wäre 17. 7 bis 10.
Das lesen wir einfach und hören zu.
Genau.
Also, das ist
Lukas 17? Oh ja, okay. Ja. Danke. Ja. Danke, sehr kluges Nachschauen. Also Lukas 17, entschuldigt bitte mein Fehler. Lukas 17, 7 bis 10. Ich fange nochmal von vorne an. Wer von euch aber, der einen Knecht beim Pflügen oder beim Viehhüten hat, wird zu ihm bei seiner Heimkehr vom Felde sagen, komm sogleich her und setze dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir mein Abendessen, schürze dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Nachher magst auch du essen und trinken. Er wird doch wohl dem Knecht nicht noch dankbar dafür sein, dass er die ihm erteilten Befehle ausgeführt hat. Ebenso steht es auch bei euch. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sagt, wir sind armselige Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Mir hilft diese Perspektive. Mir hilft es tatsächlich, wenn ich als Knecht mich sehe, ich bin natürlich ein Kind Gottes, ja klar, ich diene auch als Kind Gottes und ich bin überzeugt davon, dass Gott mich liebt und wertschätzt, aber er mir sagt, go, mach deine Arbeit als Kind Gottes. Du hast einen Auftrag zu lieben, zu dienen, zu sanftmütig zu sein, geduldig zu sein, meine eigenen Sünden zu bekennen, an meinem Herz zu arbeiten, dass es richtig ist vor Gott. Und das ist richtig viel Arbeit und das tut weh manchmal. Und manchmal sagt er, ich habe keine Lust mehr. Und am Ende sagt er, das ist deine Aufgabe. Ist gut, ist richtig, dafür habe ich dich geschaffen. Und es hilft dir ja auch selbst. Aber am Ende heißt es, du hast deine Arbeit getan und du kannst damit in Frieden leben. Mir hilft es, ich hoffe, euch hilft es auch, im gewissen Sinne, euch nicht zu erheben und zu sagen, okay, ich bin Kind Gottes, ich kann ihm vertrauen, das ist die Arbeit und so will er's. Mit einer richtigen Einstellung können wir die Größten im Himmelreich sein, können wir umgekehrt sein, so wie die kleinen Kinder und sagen, ich bin ein Teil im Himmelreich. Und jetzt möchte ich zu dem zweiten Teil dieser Stelle, Matthäus 18, Vers 5 gehen. Wer dieses Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. Und ich finde die Aussage richtig krass. Und ich bin es nicht gewohnt, so zu denken. Und das ist, nehmt bitte als Bekenntnis. Ich sehe, auch wenn ich sage, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, nicht Christus in dir. Und zwar nicht im Sinne von, du lebst das nicht, sondern ich habe nicht die Überzeugung in mein Herz, während ich mich mit dir unterhalte, ich rede mit Christus. Das heißt, die Begegnung, die ich mit dir habe, ist möglicherweise eine Begegnung, die Gott gemacht hat, direkt jetzt, und er möchte direkt mit dir, zusammen mit dieser Person, zusammen in einer Dreierbeziehung sein und wirken. Also wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, nicht nur weil wir verheiratet sind, ist Gott bei uns, sondern als Bruder und Schwester, sagt er, ich bin bei euch. Und nicht nur, wenn ich bete, sondern die Anwesenheit, die Präsenz, die ich habe, ist jetzt, wo er sagt, ich möchte dir begegnen, und zwar als Christus. Weil wir sind ja uns gestorben. Der Stefan Paulitsch gibt es nur noch auf dem Papier. Eigentlich bin ich in Christus. Das heißt, mein Papier ist Christus. Das heißt, mit jedem, mit dem ich von euch rede, ist eigentlich ein Christus, ist der Christus selbst. Und jetzt gehe ich damit rum und rede ich mit euch so, mit einer grundsätzlichen Liebe, und sagt so, hier, die Beziehung ist Liebe mit Gott, ich weiß, ich kann dir vertrauen, ich kann Zuversicht haben. Und auch dann, wenn ich wütend bin und zornig bin, rede ich dann noch empört, aber mit Liebe dahinter. Und da fahre ich doch rein. Da gebe ich doch gar nicht. Da lebe ich doch eher mich selbst. Und darüber möchte ich euch bitten, nachzudenken und nachzusinnen. Weil wenn wir das nicht schaffen, oder wenn du das nicht schaffst, langfristig, mittelfristig, wann auch immer dein Zeitpunkt ist, zu sagen, ja, da bin ich ein Stück weiter gekommen, dann ist all diese Theorie, die wir haben, sinnlos. All diese Vorstellungen, die wir als Leitungsteam haben, zu sagen, lass uns in diesen nächsten 4 Monaten, Oktober, November, Dezember, Januar, über miteinander lieben, gegenseitig lieben, zu reden, dann macht das keinen Sinn. Dann ist das ein ganz großen Teil weltlich und sagen, wir tun das, weil wir es tun müssen, weil wir nicht Liebe haben oder sonstiges. Der entscheidende Punkt, das bringt nur dann Veränderung für dich, wenn wir es tatsächlich so sehen, als ob es Jesus Christus ist, der dann gegenüber ist. Ja, und ich möchte da nicht eine Verdrehung, nichts Falsches, da gibt es viel Gesundes, viel Ungesundes sicherlich auch. Ja, weil man dann eventuell sagt, ja, dass der andere, alles das, was der andere sagt, ist richtig und wahr. Wir sind ja auch Menschen. Aber das Prinzip dabei möchte ich beibringen. Zu sagen, okay, das ist das, was du einem Kind Gottes tust, mit einem Gott redest. Redest du dann anders? Fühlst du dann anders? Denkst du dann anders? Und wird dann die Liebe zueinander vielleicht auch noch größer? Wird da nicht auch so die Zeit sein, dass ich sage, ich gehe mal die extra Meile noch weiter? Ja, für Jesus will ich was tun, nochmal die extra Meile zu gehen. Für meinen Bruder gehe ich nur so weit. Für Jesus gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Einfach das zu ermutigen, zu motivieren, zu diskutieren und das als besondere Ehre zu sehen, dass wir sagen, okay, wir haben einen Christus auf Erden. Und zwar meinen Bruder und meine Schwester. Ich lese diese Stelle jetzt persönlich für mich und ich könnte das selbst berufen. Wenn ich das, was ich dir tue, alles das, was ich dir tue, tue ich Gott. Und damit möchte ich leben. Und ich möchte sogar noch weitergehen. Ich möchte bei meiner Arbeit meinem Patienten so begegnen, meinem Mitarbeiter, meinen Kollegen, als ob das Gott wäre. Damit sie eine Möglichkeit haben, Gott wirken zu sehen. Vielleicht haben sie auch die Möglichkeit, dass Gott dann durch so eine Situation wirkt und sagt, wow, das ist was Besonderes. Und dass dann mehr Leute merken, da ist mehr. Da ist Gott mehr. Und das ist dann die Diskussion, die wir im Frühjahr besprechen. Wie können wir Verlorene lieben? Ja, es ist möglicherweise genau so, wie Gott uns geliebt hat und wie wir ihn lieben, weil wir Gottes Kinder sind. So, jetzt gibt es eine direkte Herausforderung, eine Ermahnung. Ich weiß nicht, wo ihr steht in diesen einzelnen Bereichen. Und ich möchte in den Briefen im 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 8 bis 11 mit euch lesen, hineingehen. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 8 bis 10 und ich hoffe, diesmal stimmt die Stelle. Erster Johannesbrief Kapitel 2, Verse 8 bis 11. Und das Ziel ist immer diese Aussage, du bist Kind Gottes, wenn ich mit dir rede, bist du auch Christus oder Christus ist in dir. Und Johannes hat eine gewisse Diskussion hier mit den Geschwistern und den Gesamtzusammenhang müsstet ihr selbst lesen in dem Brief. Johannes schreibt, andererseits ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe, wie dies sich in ihm und in euch als wahr erweist. Also ein Gebot, was richtig ist in der Gemeinschaft. Denn die Finsternis ist im Verschwinden und das wahre Licht leuchtet bereits. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Es geht um die Finsternis, die verschwindet, weil Satan verloren hat und Jesus bereits da war und hell leuchtet. Und wir alle haben gesagt durch die Taufe, wir sind in Christus, wir sind in diesem Licht. Das heißt, mein Bruder und meine Schwester sind auch im Licht. Hassen ist jetzt nicht das Gefühl, was Gott sagt, ich möchte in meiner Gemeinschaft haben. Sondern Hassen sagt, es ist ein Teil der Finsternis, es wird wieder dunkel. Wenn ich also auf der einen Seite sage, ich gehöre zu Gott, Pflicht ist, aber mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester Streit habe, das zu Hass führt und nicht zur Liebe, dann habe ich nicht so viel Licht. Zumindest die Stelle ist noch gerade stärker und die sagt, der befindet sich in Finsternis. Das heißt, wenn ich diesen Streit habe mit diesem Bruder und Schwester, bin ich in Finsternis, bis ich es gelöst habe. Und jetzt könnten wir die nächste Predigt dafür halten, wie gehe ich damit um? Gehe ich zum Altar erst, darf ich zum Abendmahl gehen oder muss ich erst lösen, das Problem? Oder, oh, ich sehe, der Bruder hat ein Problem mit mir. Ja, dann gehe ich mal zu ihm hin und probiere das Problem zu lösen. Du hilfst diesem Bruder oder dieser Schwester, wenn du es ansprichst, Galater 6,1 zum Beispiel, ganz wertvoll, das ist die sanftmütige Ermahnung zur Umkehr. Komm aus dem Finsternis heraus und komm zum Licht wieder zurück. Ringe darum, wieder heilig und rein zu sein. In Sanftmut und Geduld. Und das Schöne ist, bei so einer sanften Ermahnung kann ganz schnell auch Umkehr geschehen. Und dann sind wir wieder im Licht. Ich bitte dich, oder beziehungsweise nein, einen Schritt davor, im Leitungsteam arbeiten wir an diesem Thema. Wir haben viel gesprochen und wir haben auch deswegen wenig geschlafen in der letzten Woche. Aber es ist wirksam, es passiert was. Und wir möchten diese Kultur auch weiterbringen. Deswegen auch ein Teil dieser Predigt, deswegen auch diese Diskussion miteinander. Enger im Kontakt sein, in Liebe sein, diese Dinge lösen, im Licht sein. Lasst uns das machen und die Früchte sehen, wie Gott das segnet. Praktisches Beispiel ist in Römer 12 bis 13. Also eigentlich ist es in Römer 12, 9 bis 21, aber das möchte ich nicht alles lesen, weil ich möchte ja Viktor auch noch seinen Abendmahl lassen. Römer, Kapitel 12, Vers 13. Für die Bedürfnisse der Heiligen beweist Anteilnahme, übt Gastfreundschaft willig. Römer, Kapitel 12, Vers 13. Für die Bedürfnisse der Heiligen beweist Anteilnahme, übt die Gastfreundschaft willig. Das ist das Einfachste. Anteilnahme haben an den anderen. Wo denkt er, wo fühlt er, welche Sorgen und Bedürfnisse kann ich stillen? Und da sind wir ganz schnell in Beziehung, da sind wir ganz schnell im Kontakt miteinander, in der Präsenz miteinander, in der Nähe miteinander, im Gespräch miteinander. Hey du Bruder, hey du Schwester. Wie nah, wie eng sind wir da? Ich denke, da können wir ganz schön wachsen. Da gibt es viel Potenzial, wir sind im Weg. Bitte geht mit diesem Weg. Und wie ich weiß, wir können nicht 20 Leute gleichzeitig gleich intensiv lieben, aber wenn jeder den Schritt vorausgeht und weitermacht, seinen Glaubensgenossen zu dienen und zu lieben, kann das was ganz Schönes und Wunderbares werden. Wenn die Überzeugung da ist, dass wir Kinder Gottes sind und gleichzeitig dienende Kinder Gottes und wir dich, mich gegenseitig als Christus erkennen und wir Christus was Gutes tun wollen, sprich meinem Bruder und Schwester, und das noch weiter einüben und so wandeln bei jedem Gespräch, dann haben wir die Möglichkeit, Gott wirken zu sehen, persönlich, ganz persönlich und ganz direkt. Und dazu möchte ich einladen. Weil du gestorben bist, hast du ein neues Leben. Und dieses Leben teile miteinander, dass die Freude, die du hast, weil du gerettet bist, den anderen mitteilen und dass er davon begeistert ist. Und sei darüber freudig und glücklich und preise Gott.